Zur nächsten Sendung mit dem Thema Hören auf den Heiligen Geist und seine Eingebungen mit Professor Dr. Johannes Stör begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Eingangs möchte ich Professor Dr. Johannes Stör kurz vorstellen. Professor Dr. Johannes Stör ist Subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hatte er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und er war über 30 Jahre als Professor für dogmatische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Bamberg. Unter anderem ist Johannes Stör Herausgeber des Mariologischen Jahrbuches und er verfasst viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon und in diversen theologischen Werken. Nun freuen wir uns auf das Referat zum Thema Hören auf den Heiligen Geist und seine Eingebungen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Johannes Stör bei Radio Gloria.
Ja, liebe Zuhörer, rede, Herr, dein Diener hört. Das war die Haltung aller frommen Menschen Gottes schon im Alten Testament. Herr, öffne die Ohren unseres Herzens. So haben wir kürzlich in einer Oration gebetet. Hinhören auf die Eingebung des Heiligen Geistes. Darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Die Mahnung des Herrn lautet, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber es gibt ja auch Schwerhörigkeit oder Taubheit. Halten wir einmal fest, Gott spricht zu uns ja in vielfältiger Weise, schon durch die Schöpfung. Er lässt sich erkennen. Und es hat zwar viele Irrtümer gegeben, doch das Buch der Weisheit und der heilige Paulus im Römerbrief, die sagen ganz klar, die Heiden, die noch keine Wortoffenbarung Gottes haben, aber ihn in den Großtaten seiner Schöpfung nicht erkennen wollen, sind unentschuldbar. Überall lassen sich Spuren Gottes finden. Im Mikrokosmos, im Makrokosmos. Manche erforschen ihr Leben lang. Ein Sternennebel, der Lichtjahre entfernt ist. Oder kümmern sich um seltene Steine, wie Smaragden oder Perlen. Die Schönheiten der leblosen Natur sind ganz erstaunlich. Und dann kommt die Welt der Fauna, der Flora, das Wunderwerk des menschlichen Leibes. Das alles auf der natürlichen Ebene und doch meistens noch verborgen vor unseren Augen. Viel größere, beeindruckendere Wirklichkeiten und Reichtümer, die Gott uns zur Verfügung stellt, gibt es im übernatürlichen Bereich, weithin völlig unsichtbar. Und der Glaube an die Offenbarung gibt uns Licht, um eine ganze neue Welt zu erahnen. So können wir etwas ahnen von der immensen Welt der persönlichen Geistwesen der Engel, von der wir in der Regel nichts selbst erfahren. Wir haben zwar 5 Sinne, aber es gilt nur, des Wortes Botschaft offenbart sich dir. Die Sinne sind unzulänglich. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Auch gerade die bildhaften Eindrücke, die gehen schnell vorbei. Wie viele drängt sich da auch auf, auch gerade durch die Augen. Der Mensch ist zwar nach dem Bild Gottes geschaffen und es gibt Bilder, Vergleiche, viele Aussagen, die uns Gott näher bringen können, aber sie sind Unvollkommenheit. Unvollkommen. Die Unähnlichkeit ist immer viel größer als die Ähnlichkeiten. Alle möglichen Illusionen können uns täuschen. Die Fantasie spielt gern verrückt, aber in der Gottesschau, da werden wir einmal Gott ganz unverhüllt sehen. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Man möchte gerne erleben, erfahren. Gott schenkt das schon einmal als besondere Gnade, gerade auch den Anfängern im geistlichen Leben, Begeisterung und Hochstimmung. Die Gnade als solche aber ist unerfahrbar. Es gibt ja auch Prüfungen. Und da sehen wir, ob wir unser eigenes Erlebnis höher schätzen als dich, o Herr. Der Weg der Reinigung, das ist der Anfang. Da braucht es Loslösung und dann kommt die Einigung durch Dunkelheit oder gar Trostlosigkeit. Denken wir an das, was Johannes vom Kreuz oder Theresia von Avila gelehrt hat, über die Nacht der Seele, die auch auf unserem Wege der Gotteserkenntnis kommen kann. Die Sinne täuschen, da bleibt das Hören. Aber auch das ist nicht einfach. Mancher hört nur drauf, ob bestimmte seiner Lieblingsworte vorkommen. Er merkt nur die Worte, die er kritisieren kann. Als Jugendlicher habe ich einmal die Predigt eines berühmten Professors gehört, die noch länger dauerte als die Messe. Aber ich habe gar nicht auf den Inhalt weiter geachtet, sondern nur gezählt, wie oft er das Wort Ich gebraucht hat. Das hat mich damals sehr schockiert. Es geht um die Weitergabe der Offenbarung. Christus hat nicht zu allen gesagt, wer euch hört, hört mich. Alle sollen zwar heilig werden, im Glauben ja sagen, aber die Wege und Berufungen der Einzelnen sind ganz verschieden. Der Herr hat jedenfalls nicht gesagt, wer auf Medien, Mehrheiten oder Meinungen hört, der hört mich. Nur die Apostel und ihre Nachfolger können die Offenbarung im Auftrag Christi authentisch auslegen. Der Glaube kommt vom Hören auf Gott. Da kann allerdings, kann es beim Hören auch Probleme geben. Von außen, von innen, viele Stimmen und aufdringliche Stimmen kommen von außen. Da gibt es viel rednerische Gremien, wo die anwesenden Zeitdiebe nur von anderen gehört werden wollen, gar nicht zuhören können. Wie auch in Deutschland bei dem sogenannten synodalen Weg. Auch in uns erschwert der Lärm manchmal das Hören auf Gott. Wir halten ein Selbstgespräch, möchten vielleicht Gott einen Vortrag halten. Und da sieht man besonders auch bei Lehrern, da sagt man, die können gar nicht richtig zuhören, müssen immer gleich was dazu sagen. Und auch bei manchen, die immer nur an ihre Gesundheit denken, die Hypochonder, ist ein Gespräch gar nicht möglich. Die warten nur auf eine kleine Pause, um gleich über die eigenen Wehwehchen zu sprechen. Ganz eindringlich hat Kardinal Sahara in einem eigenen Buch über den Wert der Stille und des Hinhörens auf die Eingebungen Gottes geschrieben. Die Heilige Schrift lädt uns ein, in die Stille einzutreten, wenn wir Gott finden wollen. Gott schweigt, so scheint es, aber häufig ist es, dass wir ihn gar nicht zu Wort kommen lassen und nicht auf ihn hören, weil in unserem Leben zu viel Lärm vorhanden ist. Da gibt es nicht nur die physische, die leibliche Gehörlosigkeit, die den Menschen weitgehend vom sozialen Leben abschneidet. Es gibt auch eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können dann nicht mehr ihn hören. Es gibt zu viele andere Frequenzen im Ohr. Und was über ihn gesagt wird, das erscheint manchen eben nicht mehr passend für unsere Zeit, vorwissenschaftlich zu sein. Und dann, wenn wir schwerhörig oder gar taub sind Gott gegenüber, dann verlieren wir natürlich auch unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen. Unsere inneren Sinne drohen abzusterben. Der Raum unseres Lebens wird ganz bedrohlich eingeengt. Manchmal ist der Fall nicht der, dass der Mensch Gott gegenüber taub ist. Es scheint aber sogar, dass Gott nicht hört, dass er untätig bleibt. Das Buch Job zeigt, wie eine Antwort Gottes selber auf die Gebete dieses Gerechten, der im Unglück sich befand, auf sich warten lassen kann. Wie ein Flüstern ist das Wort, das wir von ihm vernehmen, so heißt es im Buch Job. Die menschliche Alltagserfahrung zeigt uns, dass manches, was wir von Gott erbitten, gleichsam im leeren Raum zu schweben scheint. Das Erbarmen Gottes, von dem die Heilige Schrift, die Katechese oft sprechen, kann für jemanden, der eine schmerzliche Lage, eine Krankheit, eine Ungerechtigkeit durchmacht, wo er anscheinend keine Antwort erhält, trotz seines Gebetes, das kann schwer zu fassen sein. Warum kommt Gott nicht zu Hilfe, wenn er der Vater ist, der ja alles vermag? Die Ferne Gottes, die Dunkelheit und Problematik um ihn sind heute intensiver denn je. Sogar wenn wir uns bemühen, gläubig zu sein, haben wir oft diesen Eindruck, dass Gottes Wirklichkeit unseren Händen entglitten ist. Fragen wir uns nicht oft, ist er im immensen Schweigen dieser Welt abgetaucht? Haben wir nicht manchmal den Eindruck, dass uns nach langen Überlegungen nur Worte übrig bleiben, während die Realität Gottes ferne ist? So scheint es. Mehr als alle unsere eigenen Erfahrungen führt uns aber im Herzen der Offenbarung das Leben Jesu aufs Tiefste in das Geheimnis des Schweigens Gottes ein. Die Qualen der Passion und des Kreuzes blieben Jesus nicht erspart. Ihm, der wahrhaft Gerechte ist, der treue Diener, der geliebte Sohn. Auf sein Gebet in Gethsemane hin erhält er als Antwort die Entsendung eines Engels, der ihn trösten soll, aber erhält nicht die Befreiung von der bevorstehenden Qual. Der heilige Ignatius von Antiochien hat einmal geschrieben, dass wer die Worte des Herrn verstanden hat, versteht auch sein Schweigen, denn den Herrn erkennt man in seinem Schweigen. Ohne das stille Wort Gottes im Gebet verschließt sich das menschliche Ich, aber letztlich in sich selber. Und das Gewissen, das die Stimme Gottes wiedergeben sollte, läuft Gefahr, zum Spiegel des eigenen Ich zu werden, sodass das innere Gespräch zum Monolog wird. Die Offenbarung Gottes lässt uns die Freiheit, uns für ihn zu öffnen in unserem Herzen oder in unserer Selbstgenügsamkeit verschlossen zu bleiben. Wir brauchen die Haltung des Empfangens, die Demut, die Bereitschaft, auch sich beschenken zu lassen. Und das Gegenteil wäre, wenn ich sage, ich bin zu stolz, mir irgendetwas geben und schenken zu lassen. Im Johannesevangelium heißt es, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden nicht zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Sehen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes. Die Herabkunft des Heiligen Geistes zu Pfingsten, das war kein isoliertes, einmaliges Geschehen im Leben der Kirche. Er heiligt uns sie ständig. Er kann auch jede Seele heiligen durch zahlreiche Eingebungen. Der heilige Franz von Sales erinnert daran. Gott ruft und weckt uns plötzlich und unerwartet durch seine Einsprechung. Wir berauben ihn, wenn wir uns das Verdienst an unserem Heil zusprechen. Wir schmähen seine Barmherzigkeit, wenn wir sagen, sie habe uns gefehlt. Wir beleidigen seine Freigebigkeit, wenn wir seine Wohltaten nicht anerkennen. Wir lästern seine Güte, wenn wir leugnen, dass sie uns half und uns gestützt hat. Soweit der Heilige. Ganz anders, wenn wir uns dem Wirken Gottes demütig und dankbar öffnen. Wie viele große Fortschritte würden wir in kurzer Zeit machen, wenn wir die himmlischen Eingebungen voll und ganz aufnehmen würden. Aber eine Quelle mag noch so stark sein. Ihre Wasser fließen nur in dem Maße in einen Garten, als die Wasserleitung sie fassen kann. Und obwohl der Heilige Geist seine Gnade gleich einem Quell lebendigen Wassers in unsere Seele ergießen möchte, uns von allen Seiten umgibt, so teilt er uns seine Gaben doch nur insoweit mit, als wir dafür empfänglich sind und sie freiwillig annehmen. Daher mahnt uns der heilige Paulus, wir sollten die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. In dem Maße, in dem unser Herz sich weitet und sich der göttlichen Barmherzigkeit wie ein leeres Gefäß darbietet, werden uns auch immer wieder Eingebungen zuteil, durch die wir in der Liebe wachsen. Nur wenn es uns an Aufnahmebereitschaft fehlt, dann hört Gott auf, uns zu beschenken. So hat ein Heiliger einmal gesagt. Persönliche Heiligung und apostolische Wirkung erfordern, dass wir uns dem läuternden Feuer, dem belebenden Wind, das heißt den Einsprechungen des Heiligen Geistes, öffnen. Und so beten wir, was befleckt ist, wasche rein, dürrem, gieße Leben ein, heile da, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in dich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst du Hitze in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Komm, der jedes Herz erhält. Wie können wir uns ihm öffnen, damit er lenke, was den Weg verfehlt? Der heilige Josef Maria hat einmal hingewiesen auf die Grundhaltung Fügsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist, Gebetsleben und Liebe zum Kreuz. Fügsamkeit. Der Heilige Geist will unseren Gedanken, Werken und Wünschen einen übernatürlichen Ton verleihen. Er treibt uns dazu an, die Lehre Christi zu bejahen und uns anzueignen. Er erleuchtet uns, damit wir uns unserer persönlichen Berufung bewusst werden und stärkt uns, damit wir tun, was Gott von uns erwartet. Er gibt uns Worte der Liebe, des Dankes, der Reue ein. Kein einziges Stoßgebet wäre ohne ihn möglich. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet, so heißt es beim heiligen Paulus. Der Geist bewegt uns zum Beten, erleuchtet uns, wenn wir das Evangelium lesen, und lässt uns ein Wort oder eine Glaubenswahrheit in neuem Licht aufleuchten. Wir merken, das hängt nicht von uns ab, ist nicht unsere, sondern Gottes Sache. Das Gebetsleben, die Hingabe, der Gehorsam, die Milde des Christen, die kommen aus der Liebe und führen dahin. Und die Liebe will Umgang, Gespräch und Freundschaft, einen ständigen Dialog mit dem dreieinigen Gott. Und dazu führt uns der Heilige Geist. Und dann auch Liebe zum Kreuz. Im Leben Christi ging der Auferstehung und Pfingsten Golgotha voraus. Und so ist es auch im Leben des Christen. Der Heilige Geist ist Frucht des Kreuzes, der ganz Hingabe an Gott, der ausschließlichen Suche seiner Ehre und der ganzen Preisgabe unserer selbst. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, heute ist weit verbreitet eine Lebensweise, die junge Menschen dazu verleitet, sich mit bescheidenen Zielsetzungen zufrieden zu geben, welche weit unter ihren Fähigkeiten liegen. Doch wir alle wissen, dass ihre Herzen in Wirklichkeit unruhig und unerfüllt sind. Angesichts vergänglicher Errungenschaften, sie sehen sich danach in der Wahrheit, Glaubwürdigkeit und Güte zu wachsen. Sie warten auf eine Stimme, die sie beim Namen ruft. Und diese Unruhe ist wirklich ein Zeichen für die unaufgebbare Notwendigkeit einer Kultur des Geistes. Christus, der gute Hirt, ruft jeden Menschen, sich in dieser Wahrheit zu erkennen. Und die Berufung, die erwächst aus der Liebe und führt zur Liebe, weil ein Mensch nicht ohne Liebe leben kann. Soweit der Papst. Die Macht der Stille. Um das übernatürliche Leben der Gnade zu führen und die entsprechenden Tugenden zu üben, als wären es die eigenen Fähigkeiten, braucht der Gerechte unbedingt die sieben Gaben, die man eigentlich Gaben des Heiligen Geistes nennt, hat Papst Leo XIII, der in seiner Enzyklika über den Heiligen Geist geschrieben. Der wohltätige Beistand dieser Gaben befähigt und bekräftigt die Seele, um den Einsprechungen und Antrieben des Heiligen Geistes leichter und rascher Folge zu leisten. Deshalb ist die Wirkung dieser Gaben so groß, dass sie den Menschen zum höchsten Grad der Heiligkeit emporführen und so erhaben, dass sie, wenn auch vervollkommnet, ihrem Wesen nach im Himmelreich fortdauern. Die Gaben des Heiligen Geistes sind, so sagt der Katechismus, bleibende Anlagen, die den Menschen geneigt machen, dem Antrieb des Heiligen Geistes zu folgen und vervollständigen und vervollkommnen die Tugenden, derer sie empfangen. Sie machen die Gläubigen bereit, den göttlichen Eingebungen willig zu gehorchen. Die sieben Geistesgaben. Das sind Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die Gabe der Weisheit zeigt uns, das Himmlische mehr zu lieben als das Irdische. Die Einsicht erleuchtet den Verstand, damit man die religiösen Geheimnisse und Lehren verstehen kann. Die Gabe des Rates schenkt in zweifelhaften Fällen richtige Erkenntnis, gibt uns zu erkennen, was man tun oder lassen oder auch anderen raten soll. Die Stärke besiegt alle Zaghaftigkeit und Menschenfurcht. Sie befähigt dazu, das Laster zu hassen und die Tugenden unerschütterlich zu üben und lieber Verachtung, zeitlichen Nachteil, Verfolgung oder gar Tod auf sich zu nehmen, als Christus durch Wort und Tat zu verleugnen. Durch die Gabe der Erkenntnis Erkennt man die Fallstricke der Eigenliebe, der Leidenschaften, des Teufels und der Welt und die geeigneten Mittel, sie zu überwinden. Die Frömmigkeit schenkt die Freude am Umgang mit Gott, ermöglicht die Hingabe an ihn und flößt Ehrfurcht ein vor ihm. Die Gabe der Gottesfurcht schließlich verleiht jene kindliche Furcht, die kein anderes Unglück fürchtet, als das Gott zu missfallen. Denn diese Furcht ist nicht dasselbe wie Angst, sondern das Anerkennen des Geheimnisses der göttlichen Transzendenz. Sie gehört zum Fundament des Glaubens und ist mit der Liebe verbunden. So hat Papst Benedikt XVI. Auf dem Peterplatz einmal gesagt. Die auserwählten Werkzeuge für das Wirken sind die Gerechten, die oft genug im Leiden geprüft und geläutert werden. Und damit meint der Heilige Vater alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, denn sie sind Söhne Gottes. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben Gottes, sind wir Miterben Christi. Denken wir hier auch an den Heiligen Josef. Von ihm ist uns kein einziges Wort überliefert. Er hat ganz auf die Worte Gottes gehört, sogar mitten in der Nacht. Wie haben es die Apostel gehalten? Sie verharrten einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu. So suchen wir auch Maria auf, die wie kein anderer Mensch sich dem Heiligen Geist geöffnet hat. Auch sind wir ja noch weit entfernt vom Gebet der Kinder von Fatima. Machen wir eine kleine Pause.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stöhr. Er schenkt uns einige Gedanken zum Thema Hören auf den Heiligen Geist und seine Eingebungen.
Gottes Wahrheit aufnehmen. der absoluten Vollkommenheit des göttlichen Seins entspricht die vollkommene Erkenntnis des Allwissenden. Der Logos ist vollkommenes Ebenbild des Vaters. Christus ist wahrer Gott, Wahrheit und gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Weg, Wahrheit und Leben. Das Wort Gottes kann nicht lügen, kann nicht tun, als was er den Vater tun sah. Christus hat das Reich des Teufels, des Vaters der Lüge, wie er im Evangelium genannt wird, besiegt. Und wie energisch hat er doch die Verlogenheit und Heuchelei der Pharisäer getadelt, vor falschen Propheten gewarnt und ist vor dem Relativisten Pilatus für die Wahrheit eingetreten, bis zum Tod am Kreuz. Wenn das Ja im Glauben gesprochen wird, dann hat es seinen Grund in der Überzeugung, Gott ist es, der die Lehre der Offenbarung gibt. Und Gott kann aufgrund seiner absoluten Wahrheit und Wahrhaftigkeit nichts Falsches lehren. Gott und sein Gesandter sind die unüberbietbaren Lehrer des Menschen. Und Gottes Worte sind ganz anders als menschliche Worte. Seine Worte bewirken ja auch, was er sagt. Gott sprach und es ward. Wahrheit gegenüber Irrtum und Täuschung. Vermeide alle Falschheit des Mundes und lügenhafte Lippen, halt von dir fern, so heißt es im Alten Testament. Widerstreite der Wahrheit nicht und über deine Torheit schäme dich. Sei nicht prahlerisch mit deinen Worten, dabei schlaff und matt in deinen Taten. Ein schlimmer Schandfleck am Menschen ist die Lüge. Im Mund des Toren findet sie sich. Besser ein Dieb als einer, der immer nur lügt. Beide aber werden zugrunde gehen. Das Ende des Lügners ist Schmach. Immerfort haftet seine Schande auf ihm. So heißt es im Buch Sirach. Der heilige Jakobus sagt von der Zunge, sie sei eine Welt voll Unrecht. Und obwohl sie ein kleines Glied ist, kann sie unglaublich viel Schaden anrichten. Lüge, Beschuldigung, Eheabschneidung, Klatsch, Beleidigung, Intrige und Vertrauensverlust. Und so haben auch die Kirchenväter gelehrt, wie der heilige Gregor der Große zum Beispiel, die Weisheit der Welt besteht darin, das, was man will, mit schlauem Licht zu verheimlichen, was man denkt, mit leeren Worten zu verbergen, was falsch ist als wahr, was wahr als falsch hinzustellen. Ja, man lässt die Jugend die Kunst, sich auf solche Fertigkeit zu verstehen, auch noch um vieles Geld lehren. Wer sie beherrscht, blickt mit Verachtung auf die Unwissenden herab und die schauen voll Bewunderung zu jenen empor und all das, weil man mit gleicher Doppelzüngigkeit diese Bosheit Bildung nennt. Im Katechismus haben wir es zusammengefasst. Schon das natürliche Gesetz bringt das grundlegende sittliche Wissen zum Ausdruck, das dem Menschen ermöglicht, durch Vernunft zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Der Jünger Christi ist bereit, in der Wahrheit zu leben. Das heißt, in der Einfachheit eines Lebens nach dem Beispiel des Herrn. So bleibt er in der Wahrheit. Und so die Ermahnungen. Legt die Lüge ab. Legt alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, all Neid und alle Verleugnung. Der Katechismus hat sich angeschlossen an den heiligen Augustinus und die einhellige Tradition. Die Lüge besteht darin, dass man Unwahres sagt, in der Absicht zu täuschen. Und der Herr prangert die Lüge als Werk des Teufels an. Ihr habt den Teufel zum Vater. Es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was ihm selber kommt. Denn er ist ein Lügner und Vater der Lüge. Thomas von Aquin erklärt, alle Wahrheit ist nur Wahrheit in Bezug auf die erste Wahrheit, auf Gott, die höchste und vollkommenste Wahrheit. Und der Mensch ist auf die Wahrheit hin bestimmt. Ihr Besitz wird ihn einst selig machen. Und die Liebe ist die wichtigste Voraussetzung für das Erkennen der Wahrheit. Aber da braucht man, um ganz wahrhaftig zu sein, auch Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Zucht, Glaube, Vertrauen und Treue. Gott hat die Lüge verboten, sie ist widergöttlich, verstößt gegen die Wahrheit, ein Verstoß gegen das Naturgesetz oder ein Missbrauch der Sprache. Auch ein Zeichen von Schwäche und mangelndem Mut. Dann kommt es zu Feindschaft unter den Menschen, Glaube und Vertrauen wird zerstört. Die Lüge untergräbt die Glaubwürdigkeit jeder religiösen Unterweisung, verstößt gegen die Richtigkeit, gefährdet das ewige Heil. Sie ist etwas Unnatürliches und sie ist immer Sünde wegen ihrer inneren Unordnung. Denn es ist unnatürlich, mit Worten etwas auszudrücken, was man nicht im Sinne hat. Allerdings ist sie nicht Der Art nach immer eine Todsünde, denn die Schadenwirkung ist manchmal nicht gegeben. Die übereinstimmende Lehre der Kirche sagt, dass die Verpflichtung auf die Wahrheit der Art nach schwer ist. Und die Lüge bringt was zum Ausdruck, was innerlich gegen die Wahrheitsüberzeugung steht. Ein Zerrbild der Wahrheit Gottes. Der Lügner verhält sich so, als ob Gott ihn nicht sehen würde, nicht allgegenwärtig und nicht allwissend sei. Und sie bedeutet eine Verleugnung des Herrn. Sie ist unvereinbar mit unserer Christuszügigkeit. Sie verstößt gegen die Liebe, zerrüttet Vertrauen und Freundschaft unter den Menschen und entweiht das menschliche Gespräch, das ja auch Echo des ewigen Gottesgespräches auf Wahrheit und Liebe hingeordnet ist. Im Kolosserbrief heißt es, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt. Das heißt, es gibt eine universale Pflicht zur Wahrhaftigkeit. So erklären auch die Kirchenväter im Einzelnen. Legt die Lüge ab und redet unter die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Die schlimmste aller Lügen ist schon nach dem Psalmen, der von den Kirchenvätern näher erklärt wird, die Häresie, die Gottes Wahrheit verleugnet und den Tod der Seele von anderen verursacht. Sie hat auch zur Folge nach dem Kirchenrecht, dass auch ohne Prozess, wenn die Tatsache feststeht, jemand alle Rechte verliert, der ein Amt hat. Die Lüge macht den Menschen dem Teufel ähnlich, dem Vater der Lüge. Und so sagt schon Beda Venerabilis, ein perverser Meister ist der Teufel, der oft das Falsche mit dem Wahren vermischt, um den Betrug mit dem Anschein von Wahrheit zu verstecken. Der Mensch soll der Idee entsprechen, die Gott von ihm hat. Der ist recht geschaffen und zum Verkosten der Wahrheit bestimmt. Gott hat die Lüge verboten, sie ist widergöttlich, ein Verstoß gegen das Naturgesetz. Untergräbt die Glaubwürdigkeit. Und sie ist wegen der inneren Unordnung eben in sich auch schlecht. Die Apostel, welche das Fundament der Kirche gebildet haben, waren sich bewusst, dass sie gegenüber den göttlichen Worten der Wahrheit stets offen sein mussten. Denn es handelt sich nicht um Menschenworte. Und das war ihr Anliegen, Christus als Mensch gewordenes Gotteswort durch ihr eigenes Wort ungehemmt und ungestört die Menschen erreichen zu lassen. Das Wort Gottes hat eine unzerstörbare Selbstständigkeit, so dass es auch durch die Mängel der Menschen nicht um seine Wirkung gebracht werden kann. Das Kirchenrecht hat die allgemeine Überzeugung der Kirche zusammengefasst. Christus, der Herr, hat der Kirche das Glaubensgut anvertraut, damit sie unter dem Beistand des Heiligen Geistes die geoffenbarte Wahrheit heilig bewahrt, tiefer erforscht und treu verkündigt und auslegt. Und alle Menschen sind gehalten, in den Fragen, die Gott und seine Kirche betreffen, die Wahrheit zu suchen. Sie haben kraft göttlichen Gesetzes die Pflicht und das Recht, die erkannte Wahrheit anzunehmen und zu bewahren. Papst Pius XII. Hat in vielen Dokumenten die strenge Pflicht der Wahrhaftigkeit hervorgehoben. Und das Brandmal, das unsere Zeit an der Stirn trägt, ist die immer offene zutage tretende Tendenz zu Unaufrichtigkeit. Mangel an Wahrhaftigkeit nicht als gelegentliches Auskunftsmittel, als Ausweg, um sich in Fällen plötzlicher Schwierigkeiten oder unvorhergesehene Hindernisse aus der Verlegenheit zu helfen. Nein, der Mangel an Wahrhaftigkeit scheint gegenwärtig gleichsam zum System erhoben. Um herauszukommen aus dieser Enge ist der Kult der Unaufrichtigkeit, in die der Kult der Unaufrichtigkeit die Welt geführt hat, ist nur ein Ausweg möglich. Die Rückkehr zum Geist und zur Praxis einer geradlinigen Wahrhaftigkeit, so sagt der Papst. Wenn man eine Tatsache einseitig herausstellt oder ein Problem, dann kann es sein, dass man alles andere für zweitrangig oder belanglos erklärt. Wenn zum Beispiel Präventionsmaßnahmen gefordert werden gegen Pädophilie und ein Verhaltenskodex unterschrieben werden soll und man so tut, als gäbe es nur eine einzige zu vermeidende Hauptsünde und alle anderen, die vielleicht viel gefährlicher sind, diese können unberücksichtigt bleiben, dann ist das auch ein Zeichen von mangelnder Wahrheitsliebe. Die Menschen lügen immer und so sagt der Psalm auch, die Menschen sind Lügner. Die lügen einander an, einer den anderen mit falscher Zunge und zwiespältig im Herzen reden sie, heißt es im Psalm 12. Der heilige Basilius hat festgestellt, die meisten Menschen spielen in diesem Leben wie auf einer Bühne, ihr Leben lang Theater, indem sie sich öffentlich ganz anders geben, als sie in ihrem Herzen gesinnt sind. Auch Christus ist ja von vielen nicht gehört worden. Man hatte ihn verleumdet als Gesetzesbrecher, als Sabbatschänder, als Fresser und Säufer. Und viele fühlen sich gerade heute in steigendem Maße belogen. Von Politikern, Medien, von der Gesellschaft überhaupt. Da gibt es gezielte Irreführungen, Meinungsmanipulationen, gesteuerte Täuschungen, zurechtgemachte Statistiken, verlogene Reklame. All das vermindert die Sehkraft, die Urteilsfähigkeit. Man kann auch zu falschen Schuldzuweisungen an andere kommen und gar nicht mehr die selbstkritisch zu bejahende Wahrheit sehen, so nach dem Motto, halte den Dieb. Denken wir nur dran, dass es fast 400 tote Kinder im Ukraine-Krieg, ganz schrecklich, aber nicht direkt beabsichtigt immer. Bei uns aber gibt es jeden Tag ca. 900 Auftragsmorde. Diese Bezeichnung hat ja auch der Papst gebraucht. In Bezug auf die Ungeborenen, die umgebracht werden. Kaum jemals hat man tatsächlich eine Meinung so organisiert, manipuliert wie heute. Fakten werden verleugnet, an die sich noch jeder erinnern könne. Ungestraft lässt man alles unter den Tisch fallen, was dem erwünschten Charakterbild einer Person oder Nation nicht entspricht. Wichtige Informationen werden ausgeblendet, um Fehlentscheidungen herbeizuführen. Und Zweitrangiges wird maßlos aufgebauscht. Bekannt ist die Strategie des Wahrheitsministeriums, wie sie in George Orwells bis heute oft aufgelegt im utopischen Roman 1984 geschildert ist. Die Künste des Lügens und Betrügens der Neusprech, das ist inzwischen noch stark weiterentwickelt worden. Gezielte Desinformation zu identifizieren ist gar nicht leicht. Manches wird frei erfunden, manches aus dem Zusammenhang gerissen und wesentliche Informationen werden weggelassen. Man kann heute auch Bilder und Videos immer leichter manipulieren und versuchen zum Beispiel, die Wirklichkeit grundsätzlich verzerrt abzubilden, indem man Zahlen und Zitate aus dem Kontext reißt und auch die Techniken der künstlichen Intelligenz sind immer leichter zu fälschen, verbreiten sich durch die Techniken der künstlichen Intelligenz, können Nachrichten immer leichter gefälscht werden und verbreiten sich viel schneller und unkontrollierter als im früheren Zeitalter. Selbst diese Informationen können verbreitet werden. Viele können sogar mit den heutigen Möglichkeiten Desinformationen erstellen und einem großen Publikum zugänglich machen. Deepfakes, das sind täuschend echt wirkende manipulierte Bild-, Audio- oder Videoaufnahmen. Jeder kann heute mit den meist kostenlosen Software auch ohne Vorkenntnisse täuschend echt wirkende Videos erstellen. Und da lassen sich Gesichter und Stimmen tauschen, Personen in anderem Zusammenhang darstellen. Da sagen diese Personen dann Dinge, die sie nie gesagt haben, vollziehen Handlungen, die nie stattgefunden haben. Und die Qualität dieser Täuschungsmittel verbessert sich ständig, weil eben die Rechenleistung der Computer steigt, weil die Leistungsfähigkeit der sogenannten künstlichen Intelligenz sich sprunghaft entwickelt. Und so ist es gar nicht leicht, immer recht zu unterscheiden zwischen dem, was künstlich erzeugt wird oder was verändert ist oder was authentisch ist. Der Teufel ist ein Meister der Verstellung. Er weiß, dass er hässlich ist. Er scheint gern als Engel des Lichtes, sucht das Böse zu beschönigen und will, dass wir auf ihn hören. Und er rechnet damit, dass die meisten skeptisch sind und feige sind. Die überwiegende Mehrheit ist doch überzeugt, da könnte es doch nicht ganz falsch sein. Und der Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen wird verwischt und so getan, als würde der gute Zweck die Mittel heiligen. Nach dem Katechismus gilt aber, eine gute Absicht, zum Beispiel dem Nächsten zu helfen oder ihn zu retten, macht ein an sich falsches Verhalten nicht zu etwas Gutem oder Richtigem. Der Zweck rechtfertigt die Mittel nicht. Darum kann man etwa die Verurteilung eines Unschuldigen nicht als legitimes Mittel zur Rettung des Volkes rechtfertigen. Die Kirche hält ausnahmslos fest am negativen Urteil über die Lüge. Unabhängig von Umständen, persönlichen Zielen und Beweggründen ist Lügen per se moralisch verwerflich, auch wenn es nicht immer schwere Schuld bedeutet. Die Welt lebt von der Lüge, so hat ein Heidegger gesagt, und doch kam die Wahrheit schon vor 20 Jahrhunderten zu den Menschen. Man muss die Wahrheit sagen. Dafür müssen wir als Kinder Gottes eintreten. Wenn die Menschen sich daran gewöhnen, die Wahrheit zu verkünden und sie zu hören, wird es auf der Erde mehr Verständnis untereinander geben. Der Glaube kommt vom Hören. Ex auditu. Deshalb wird auch die Gottesmutter selig gepriesen. Bei der Verkündigung hat sie im Blitzstrahl der Erleuchtung besser als Worte und Texte es vermitteln könnten, mit dem überragenden Verstehen der Lebenden die Geheimnisse des menschgewordenen Gottes der Wahrheit verstanden. Wir bitten um ihre Fürsprache, dass wir die Ohren unseres Herzens für die Wahrheit Gottes, für die Eingebungen des Heiligen Geistes öffnen und uns nicht von Irrtum und Lüge blenden lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für diese schönen, tiefgreifenden Gedanken zum Thema Hören auf den Heiligen Geist und seine Eingebungen. Radio Gloria wünscht Ihnen, Professor Dr. Johannes Stör, auch viel Heiliger Geist und natürlich reichen Gottes Segen. Professor Dr. Johannes Stör, würden Sie uns noch abschließend den Segen spenden?
Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Maria mit dem Kinderlieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen. So, danke für Ihre ganze Arbeit. Nicht?
Danke Ihnen, Herr Professor Dr. Johannes Stör, für Ihr Wirken, für Ihre Gedanken und einfach reichen Gottes Segen nach Köln. Das wünscht Ihnen herzlich Ihr Radio Gloria Team. Das war die Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör. Das Thema war Hören auf den Heiligen Geist und seine Eingebungen. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. Und so verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche Ihnen viel Heiliger Geist und natürlich reichen Gottes Segen. Ihre Andrea Marti.